Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In 5 Tagen wird die Buchmesse für das Frühjahr eröffnet, die Leipziger Buchmesse. Und da kribbelt es Büchermenschen wie uns hier bei der Lesart schon vorfreudig in den Fingern. Wir schauen heute in dieser Sendung an 2 Stellen schon mal voraus auf die Buchmesse. In 40 Minuten etwa reden wir über die Nominierten für den Sachbuchpreis der Buchmesse. Und gleich sprechen wir über den Länderschwerpunkt der Messe. Dazu ist die Literatur des ganzen großen Donauraums eingeladen. Die Leipziger Buchmesse in der kommenden Woche, die hat viel vor. In diesem Jahr wird es dort kein einzelnes Gastland der Buchmesse als Fokusthema geben, sondern einen ganzen großen Gastraum, nämlich den Donauraum. 10 Länder liegen an der Donau und wie die Buchmesse die Literatur dieses wirklich großen Gebietes zeigen will, das hat sich meine Kollegin Elke Schlinsuk angesehen für uns. Hallo Elke.
Hallo Frank.
Gibt es denn in diesem Donauraum-Programm, in diesem großen Programm ein Buch, von dem du sagst, das finde ich am allerinteressantesten? Interessantesten, das ist mein Donaubuch.
Ja, das gibt es wirklich. Das ist der Roman, das ist eigentlich ein Wimmelbild von Europa, das die Vielfalt der Sprachen und Kulturen des Donauraums irre einfängt. Geschrieben hat das Buch Dimitri Dinev, das ist ein bulgarisch-österreichischer Autor, der hat 13 Jahre lang an sein Großwerk Zeit der Mutigen gesetzt. Dafür gab es im vergangenen Jahr den österreichischen Literaturpreis. Ja, und das ist wirklich ein Buchbrocken an Werk, Frank. Das sind über 1000 Seiten, die er hier geschrieben hat. Und hier verfolgt er ja den weit verzweigten Lebensspuren 3er Familien. Er durchkreuzt das ganze 20. Jahrhundert in den dunkelsten Zeiten über den Ersten, Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus inbegriffen, bis hin zu den kommunistischen Diktaturen Osteuropas. Und was da entsteht, das ist wirklich ein riesiges Panorama an Ländern, die er durchstreift. Bulgarien, Österreich übrigens als die Hauptorte, aber auch an Geschichten, die ineinander verwoben wieder andere ergeben. Zum Glück führt uns sein Held an der Hand durch dieses Megapanorama. Das Schöne ist, die Donau verbindet hier alles. Die zieht sich wie ein blauer, manchmal auch schlammig, brauner Faden durch die Geschichten. Und das ist ein gewaltiger Erzählstrom, den uns Dinev hier bietet. Also wenn die neue Idee der Leipziger Buchmesse ist, die ich übrigens ganz charmant finde, nicht mehr nur ein Gastland zu nehmen, sondern das ganze Donau-Panorama mit den 10 Anrainerländern, dann spiegelt dieses Buch ein bisschen auch dieses Thema von Dimitri Dinev.
Ist ja wie geschrieben für diesen Schwerpunkt dieses Buches.
Wirkt so wirklich. Er wird auch den Donaustand eröffnen, zusammen mit dem Kurator Stefan Oschwald am Donnerstag.
Du musst mir und wahrscheinlich auch vielen anderen ein bisschen helfen. 10 Länder an der Donau, was kriege ich zusammen? Also klar, entspringt in Deutschland, fließt dann durch Österreich, so zwischen der Slowakei und Ungarn entlang, durch Ungarn und dann hört es bei mir auf. Wie geht es dann weiter?
Ich musste auch gucken und die nimmt ja wirklich einen immensen Lauf. Es geht dann weiter durch Kroatien, Serbien und macht dann so einen schönen unteren Bogen durch Bulgarien und Rumänien, durchfließt dann auch noch die Republik Moldau und ein kurzes Stück auch die Ukraine, bis sie dann eben im Schwarzen Meer mündet. Mhm. Und in der Aufzählung, Frank, da merkt man schon, was sich hier so für einen riesen Donauraum aufmacht in der Vielfalt der Sprachen und Mentalitäten. Ja, im Laufe der Zeit hat diese Region so verschiedene Reiche gehen und kommen sehen. Osmanische Reich, die Donaumonarchie, aber auch die Sowjetunion, Jugoslawien. All diese Geschichten spielen in diesem Raum und bildet letztendlich auch die spannende mitteleuropäische Literatur Osteuropas.
Große Vielfalt, die muss man aber für so eine Messe, die ist ja auch nicht ewig lang, 4 Tage, irgendwie zu fassen kriegen. Mit welchen Schwerpunkten versucht denn die Buchmesse jetzt diesen Raum irgendwie plastisch zu machen?
Ja, wie kriegt man das hin? Also über 100 Titel wurden wohl eingereicht vorab für das Donauprogramm. Das hat mir der Kurator Stefan Oschwart erzählt, der das Donauprogramm zusammengestellt hat. Also Lyrik dabei, Romane waren dabei, sehr viele biografische Geschichten, aber eben auch viele Krimis, das ihn sehr überrascht hat. Er hätte ja fast einen eigenen Schwerpunkt machen können. Und daraus strickt sich jetzt nun dieses Programm mit 25 Veranstaltungen. Und natürlich zeigen sich Themen. Ganz stark das Thema Migration. Das sieht man, wie es eine große Rolle spielt in den Literaturen. Auch in ihrer Zweischneidigkeit. Also einmal als Straße der Hoffnung, aber auch als Deportationsroute gleichermaßen. Aber auch das Thema Vergangenheit und die Traumata der Vergangenheit, die sind auffällig. ob das jetzt die Nachwehen der Jugoslawienkriege sind, worüber zum Beispiel die Kroatin Ena Katharina Haller schreiben oder die Serbin, die mich sehr überzeugt hat, Maja Iskra, über schale Träume und Verwüstung. Also all das wird Thema sein. Vielleicht kann man so die Region als Resonanzraum des Wandels sich vorstellen, was wir dort erleben werden. Mhm.
Und wenn wir in die Gegenwart schauen, dieses Raumes, also mir fällt da sofort ein, die extrem politischen Spannungen, etwa in Ungarn oder in der Slowakei, in ähnlicher Weise in der Auseinandersetzung mit populistischen Bewegungen, die da ja auch an der Macht sind, oder du hast es gesagt, die Nachwehen des Jugoslawienkrieges in diesen Ländern, wie stark spiegeln denn die Bücher aus diesem Raum diese politische Aufladung?
Ich glaube, das dominiert ordentlich das Programm. Also das merkt man, wenn man sich da durchscrollt. Diese Trennlinie zwischen politischen Systemen, das wird so stark thematisiert in verschiedenen Panels und Gesprächen. Und der Fluss war ja auch jahrzehntelang eine schwer bewachte Grenze zwischen den Blöcken Ost und West. Und das beschreibt sehr eindringlich der slowakische Autor Michal Horecki in seinem Sachbuch Dissident heißt es. Erscheint jetzt pünktlich zur Buchmesse. Und ich freue mich, dass er da mit diesem Buch im Donauprogramm drin ist. Er ist ja bekannt für seinen scharfen Blick für gesellschaftliche Umbrüche. Das zeigt er in seinen Büchern davor, er hat ja auch Romane geschrieben, diesmal ist es ein Sachbuch, übrigens sein erstes auf Deutsch, aber auch in den vielen Artikeln, die er schreibt als Journalist. Dieses neue Buch, er ist ja in Bratislava geboren, an der Donau, das beginnt auch an der Donau. In der Wendezeit 89, da beschreibt er diesen langen Marsch der vielen über die Donau hinweg in die Freiheit. Das ist sein Glück, das er mit 13 Jahren erlebt. Er kann sein Glück kaum fassen. Und nun beschreibt er in diesem Buch Dissident, wie 36 Jahre später sich alles verändert hat, wie die ersehnten Errungenschaften der Demokratie ja letztendlich auch hinter Verschwörungserzählungen verschwinden. Und das in einem so atemberaubenden Tempo in der Slowakei, in seiner Heimat, dass er möchte, dass er das erklären möchte, wie dieses Rechtsaußenbündnis dazu kam. Und so müssen wir uns sein Buch vorstellen. Er will die Slowakei, die wie viele andere Länder im Donauraum hochgespalten ist, will er in diesem Buch vermitteln und auch in Podiumsdiskussionen wird er über fragile Demokratien sprechen, auch mit Kulturschaffenden aus Ungarn.
Und was du angesprochen hast, dieses Thema Migration entlang der Donau und in den Ländern des Donauraums, kannst du uns dafür nochmal ein Beispiel geben, wie das in Erzählungen auftaucht?
Das ist wahrscheinlich der zweite große Komplex, den dieses Donauprogramm ausmacht, denn seit Jahrhunderten kamen und kommen ja die Menschen über die Donau mit Hoffnungen für ein besseres Leben. Natürlich ist das Thema in der Literatur, das sind Migrationserfahrungen, die zum Beispiel Nadine Schneider, eine junge Autorin, die in Nürnberg schreibt und lebt, zum Thema ihrer Geschichte macht, die Geschichte der Donauauswanderer, der Donauschwaben in ihrem neuen Roman Das gute Leben. Ja, hier verfolgt sie eigentlich vier Generationen Frauen, die aus Rumänien ausgewandert sind. Das ist auch Nadine Schneiders eigene Lebensgeschichte. Ja, wo sind sie verwurzelt? Halb in Deutschland, halb in Übersee und immer irgendwie zwischen den Stühlen mit einer Sprache, in der sie stark das R rollen. Überhaupt diesen donauschwäbischen Schwerpunkt scheint der Kurator Stefan Oschwart einen großen Raum einzuräumen. Also das wird in vielen Geschichten und eingeladenen Autoren eine Rolle spielen.
Und du hast noch ein Thema angesprochen, würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, die Gewaltgeschichte entlang der Donau, gerade auch in den Gebieten des früheren Jugoslawiens oder eben, du hast es gesagt, auch die Ukraine liegt eben an der Donau. Diese Gewaltgeschichte, wie wird die thematisiert?
Das ist auch eine Dominanz, wenn man sich durch die Programmpunkte klickt, die einen buchstäblich auffällt. Der Gewaltraum der Donau, der zeigt sich hier auch in diesem aktuellen Messeprogramm. Und es gab ja auch an den Ufern und gibt es auch heute Kriegsverbrechen. Aktuell der Krieg in der Ukraine. Hier sind zum Beispiel Autoren mit aufgeführt, Sergej Sadan und auch die ukrainische Dichterin Jarina Tschornohus, die sind gleichzeitig Soldaten und Soldatinnen. Also es gibt im Netz einen Clip zu sehen, da hören wir Tschornohus, wie sie ihre Gedichte im Schützengraben liest. Natürlich, diese Autoren und Autorinnen werden nicht zur Messe anreisen können. Aber der Gewaltraum an der Donau, der zeigt auch seine Spuren in der Vergangenheit, in der Geschichte. Zum Beispiel der ungarische Autor András Wiski zeigt das in seinem Roman Die Aussiedlung, wo er sich mit den Straflagern der kommunistischen Zeit auseinandersetzt. Der ungarische Autor wird in vielen Lesungen und Gesprächen auf der Messe die Gewaltgeschichte an der Donau, die er erlebt hat, erzählen. Ich hatte beim Durchgang dieser Titelfülle und Themen, die das Fokusthema der kommenden Buchmesse bestimmen, einen Satz des Salzburger Schriftstellers Karl Markus Gauss vor Augen. Das sagt er in seinem aktuellen Band, der gerade erschienen ist, Die Liebe kommt immer zu spät, heißt ja, da bringt er es auf den Punkt. Der schreibt, dass die Donau eben seit Jahrzehnten als übernationaler Strom Europas immer beschworen wurde und der die Völker eigentlich immer verbinden sollte. Aber was die Donau eigentlich jetzt ist, nämlich auch ein Ort, wo staatlich verfügte Verbrechen verübt wurden und wo die Opfer am besten im Strom verschwinden sollten. Diesen Erinnerungsraum, den wird auch Leipzig abbilden, glaube ich, mit diesem Donauprogramm. Und was die Autorinnen und Autoren derzeit beschäftigt hier, das hören wir jetzt in der kommenden Woche.
Von der Leipziger Buchmesse dann, und wir haben über einige Bücher aus dem Donauraum gesprochen. Ich will Ihnen gerne noch mal ein paar Titel sagen. András Wiski, der ungarische Autor mit Die Aussiedlung, hat meine Kollegin Elke Schlinsog erwähnt. Nadine Schneider, Das gute Leben, das war die Aussiedlung, Auswanderungsgeschichte aus Rumänien. Dann Michal Voretzky, Dissident, das Sachbuch über die politischen Spannungen in der Slowakei. Und ganz am Anfang der alles umfassende Roman, das 1000-Seiten-Werk von Dmitri Dinev, des bulgarisch-österreichischen Autors Zeit der Mutigen. Ganz herzlichen Dank für diesen Vorausblick auf die Buchmesse.
Gerne.
Straßenkritik.
Hi, mein Name ist Laura Stiebler, gerade am Starnberger See lese ich hier von Ursula Poznanski das Buch Aquila. Dabei geht es um eine deutsche Studentin in Italien, die nach einer Party mit Erinnerungslücken und einem Blackout von mehreren Tagen aufwacht und eine Liste in ihrer Hosentasche findet, auf der sie verschiedene Rätsel und Sätze geschrieben hat, an die sie sich aber nicht erinnern kann. Und jetzt zusammen mit einem Kommilitonen versucht, diese Gedächtnislücken zu füllen. Gleichzeitig ist ihre Freundin, mit der sie auf der Party war, vermisst. Und es stellt sich später raus, dass diese Freundin ermordet wurde. Genau, Ursula Poznanski ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es sind immer Geschichten, die in verschiedenen Genres zusammengeschnitten sind. Und dieser bunte Mischmasch gefällt mir sehr gut.
Laura Stiebler liest am Starnberger See Aquila von Ursula Poznanski im Löwe Verlag. Das Buch erschien mit 430 Seiten. Das Taschenbuch kostet knapp 17 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über die Liebe ist schon sehr, sehr viel geschrieben worden in unzähligen Romanen. Das ist fast schon ein bisschen frech oder wenigstens mutig, einen neuen Roman jetzt einfach Liebe zu nennen. Der Schriftsteller Thomas Hetche hat das getan und seinen Roman namens Liebe hat Jörg Margenau, der Kritiker, für uns gelesen. Guten Tag, Herr Margenau.
Hallo, guten Morgen.
Vielleicht ist der Titel ja auch ein frecher Marketing-Trick und es geht gar nicht um die Liebe, oder doch?
Doch, es geht um die Liebe, aber die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, die Liebe? Und das ist nicht nur eine Liebesgeschichte, die da erzählt wird, sondern der Roman setzt direkt so ein, indem diese Frage auf einer Sommerparty an der Ostsee gestellt wird und ein paar Paare, die da sitzen, jeweils ihre Erfahrungen erzählen. Und der erste Satz des Buches heißt, Liebe ist eines jener seltenen Wörter, die uns auffordern zu tun, was sie bezeichnen. Damit weiß man schon so ein bisschen, es wird da tatsächlich auch über Liebe nachgedacht. Und Liebe ist ein sprachliches Phänomen, es ist ein Wortphänomen. Das ist das erste Element in diesem Buch, die Sprache. Hetches Liebende schreiben sich auch sehr aneinander hin mit ganz vielen Mails. Das ist vielleicht auch die moderne Form des Liebens, dass da viel über Digitales läuft. Mhm. Und sie wissen, dass es die Sprache ist, die das Trennende, die Raum und Zeit überwindet. Und Zeitlichkeit ist das zweite Hauptelement. Die sind nicht mehr ganz jung. Und das dritte ist Sinnlichkeit, Blicke, Sehen vor allem. Und darum geht es.
Kurz ein kleiner technischer Hinweis. Wir haben so ein bisschen viel Atem jetzt auf der Leitung. Wenn Sie vielleicht ein bisschen an Ihrem Mikrofon vorbeisprechen könnten, dann klingt es vielleicht noch besser. Zurück zum Thema. Also Sie haben gesagt, es gibt diese Mails, es gibt dieses Gespräch über die Liebe. Gibt es auch eine konkrete Liebesgeschichte mit konkreten Liebenden?
Natürlich, anders kann man ja auch über die Liebe gar nicht schreiben. Und die konkreten Liebenden, das sind Max und Anna. Und Max ist ein Okularist, der stellt Glasaugen her und setzt sie seinen Patienten ein. Da hätte ich auch ganz genau recherchiert und beschreibt es wirklich detailliert, wie die hergestellt werden und wie man die dann einbaut und was das mit den Blicken macht. Das finde ich schon interessant genug. Also das Thema Blicke ist da auch ein wichtiges Motiv. Dieser Max ist am Ende der Geschichte 73. Am Anfang 63, das ist der Zeitraum 2013 bis 23 etwa, um den es geht, also auch Corona-Zeit und Ukraine-Krieg am Ende spielt da durchaus eine Rolle am Rande. Und die geliebte Anna, die ist vielleicht 10 Jahre jünger als er und das Problem ist, sie ist verheiratet und sie begegnen sich auf dieser Party am Anfang und schreiben sich dann aneinander hin und erzählt wird, wie diese Liebe sich ihr Recht sucht, wie sie ihren Platz auf der Welt sucht, der ja erstmal nicht da ist. Die beiden sind nicht zusammen, aber wie in jeder Liebesgeschichte kommen sie natürlich zusammen, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch keine. Also davon wird erzählt mit dieser Vermischung Sehen, Schreiben, Lieben und was das mit den Menschen macht.
Und wenn die beiden wenn ich richtig mitgerechnet habe, 53 im Fall der Frau und am Ende der Geschichte 73 im Fall des Mannes sind, das ist ja dann auch schon ein fortgeschrittenes Lebensalter. Spielt das eine Rolle für dieses Schreiben über die Liebe?
Das spielt eine sehr große Rolle und es fällt dann auch an einer Stelle der Satz, dass man nie so unbedingt in der Liebe ist wie im Alter.
Was?
Also vielleicht auch, weil man dann nichts mehr zu verlieren hat oder weil, die Körperlichkeit spielt da auch eine sehr große Rolle. Das ist jetzt nicht so, dass im Alter Sexualität irgendwie plötzlich weg wäre. Ganz im Gegenteil. Auch davon erzählt Hettje ganz hautnah, wirklich leidenschaftlich und auf eine Art und Weise, die ich jetzt vom Schriftstellerischen her nur bewundern kann, wie er das schafft, darüber so zu schreiben, dass das nicht in Peinlichkeit umschlägt. Also das hat ja immer was mit Peinlichkeit auch zu tun. Ja? Also die Unbedingtheit, das Gestammel, das auch nicht wissen, was passiert da eigentlich. Und wenn Liebende über die Liebe sprechen, dann ist es am Ende eben doch das Wunder, dass sie sich selber nicht erklären können.
Ja, eben das Wunder, das Unerklärliche. Sie haben ja gesagt, am Anfang steht die Frage, was ist das, die Liebe? Kann man ja eigentlich nicht erklären oder gibt der Roman dann doch irgendwie eine Antwort?
Er gibt viele Blicke und Sichtweisen auf dieses Phänomen. Er sagt ja schon am Anfang, Liebe ist eigentlich ein Geschehen, etwas, das man macht, etwas, das nicht da ist und schicksalhaft auf einen niederfällt, sondern das man herstellt gemeinsam. Man kann keinen Grund nennen, ja, wenn man fragt, warum liebst du mich, dann heißt die Antwort, weil ich dich liebe. Das ist eine Tautologie und das ist aber gleichzeitig die beste und gründlichste Antwort, die man geben kann. Der Roman gibt auch andere Antworten, zum Beispiel, Liebe ist keine Privatsache, sondern die Weise, wie wir wurzeln in der Welt. Also das ist etwas, was mit unserem Menschsein zutiefst zu tun hat. Liebe ist, bringt Sinn hervor, heißt es an einer anderen Stelle. Sie ist ein Sinnglück. Und auch damit, also das ist eigentlich das Zentrale im Leben, wenn es gelingt, zu lieben. Ja, das ist, macht den Menschen zum Menschen. Hegel wird auch zitiert, da kommt ein Reklamheftchen ins Spiel und Hegel hat auch über die Liebe geschrieben. Also das ist das, was die Menschen einander zuwenden, was nicht tot ist an uns. Also das Lebendige wird lebendig durch die Liebe. Das sind alles Antworten, die, wenn man sie so rausgreift, vielleicht ein bisschen trivial klingen, die aber im Zusammenhang und im Liebesgeschehen innerhalb dieses Prozesses keineswegs nur trivial sind.
Und sogar der große Philosoph Hegel hier als Zeuge für die Liebe in Thomas Hettjes Roman. Eben Liebe im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 166 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Jörg Margenau. Einer der aufrechtesten und ausdauerndsten und meinungsstärksten deutschen Verleger, das ist Klaus Bittermann. Er betreibt schon fast 50 Jahre lang, unglaublich lange, sein Verlag Edition Tiamat. Und bei der Leipziger Buchmesse wird er in der kommenden Woche den Preis der Independent-Verlagsszene bekommen. Den Kurt-Wolf-Preis mit 35.000 Euro ist er dotiert. Mein Kollege Nils Kahlefendt, der hat Klaus Bittermann in Berlin-Kreuzberg besucht. Und dabei hatte er einen Song der Punk-Band Sex Pistols im Ohr. L'Anarchie pour le UK.
Moi je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste.
Wer Klaus Bittermann besucht, wird von einem Who Killed Bambi-Druck überm Verlegerschreibtisch angezogen. Das Blatt ist signiert von Jamie Wright, dem Grafiker der Sex Pistols. Was uns daran erinnert, dass bei Edition Tiamat Anfang der Nullerjahre auch England's Dreaming, die Punk-Bibel von John Savage, auf Deutsch erschien. Aus der Taufe gehoben wurde der Verlag 1979 in Nürnberg von einer Gruppe, die wie Bittermann von den Pariser Surrealisten und der Situationistischen Internationale angefixt war. Den Namen borgte man sich von einer babylonischen Göttin, die angeblich fürs Ursprungschaos steht. Edition brachte französisches Flair, auch wenn es deutsch ausgesprochen wurde. Oder fränkisch, was gelegentlich für Verwirrung sorgt, nämlich,
dass man es leicht verwechseln kann mit Diamat, das heißt, das ist die Abkürzung von dialektischem Materialismus.
Die Gruppe zerstob, Bittermann blieb als Solist übrig. Zum wichtigsten Menschen in seinem Verlegerleben wurde der 2018 verstorbene Publizist Wolfgang Port, ein scharfzüngiger linker Kritiker der Linken. Inzwischen hat Bittermann unter dem Titel »Der Intellektuelle als Unruhestifter« eine umfangreiche Biografie des Freundes vorgelegt. Die 11-bändige Wolfgang-Port-Werkausgabe ist nach dem Vorbild der blauen Marx-Engels-Werke gestaltet.
Mit Marx hat er sich immer wieder auf Marx bezogen und ihn in einer Art und Weise angewendet, wo man gemerkt hat, er zitiert ihn nicht nur, um sich zu legitimieren oder sich gegenüber Kritikern zu immunisieren, sondern er hat ihn angewendet und auch auf eine ganz andere Art zum Teil interpretiert.
Branchenbekannt wurde Bittermann 1998, als der Scherzverlag eine Tiamat-Anthologie mit Bestseller verrissen unter dem Titel »Sorge dich nicht, lese« mit einer Urheberrechtsklage angriff. Die Münchner sahen ihren Dauerbestseller Dale Carnegies Lebenshilferatgeber »Sorge dich nicht, lebe« veräppelt. Am Ende erlebte Scherz das, was man heute als Shitstorm bezeichnen würde, und zog die Klage zurück. Der Knatsch um die Verrisse-Sammlung lenkt den Blick darauf, dass bitterböse, tief schwarzhumorige Anthologien zur Tiamat-DNA gehören.
Marschenbordzaun in the morning.
10 Jahre nach der Wiedervereinigung etwa erschien It's a Zoni, die Ossis als Belastung und Belästigung. Ein Buch, für das Tiamat gehasst und geliebt wurde. Der Satiriker Wiglaf Droste, mit dem sich Bittermann immerhin 6 Jahre eine Berliner Wohnung teilte, hat die Polemik im Verlag auf eine neue Ebene gehoben. Mit Achim Gräsers großartigem Band »Der Führer privat« eroberte Tiamat das Feld der Karikatur und schaffte es in die Washington Post und auf die Homepage der BBC. Darf man über Nazis lachen? Auf jeden Fall.
Wenn man die Leute ärgert, dann muss man auch seinen Spaß haben. Sonst hat man ja nichts davon, wenn man sich mit denen auseinandersetzt.
Und heute, da Johnny Rotten den Rechtsausleger Nigel Farage wählt, da Wolfgang Port, Wiglaf Droste und Roger Willemsen genauso tot sind wie Bittermanns Freunde Eike Geisel und Harry Rowold? Klaus Bittermann will sich weder an den Zeitgeist hängen, noch auf Teufel komm raus versuchen, die Jungen zu erreichen.
Es ist auch nicht mehr so leicht, mit so einem Blick eines 70-Jährigen mittlerweile Leute zu finden, die mit 20 oder 30 Sachen schreiben, die man selber gut findet. Da klafft einfach eine riesige Lücke.
Vielleicht ist das ein Grund, warum sich Bittermann, vor allem seit dem 7. Oktober 2023, mit dem wieder erstarkenden Antisemitismus auseinandersetzt.
Aber vor allen Dingen auch mit den ganzen aktuellen Debatten in denen es mehr oder weniger um die Umdeutung der Geschichte geht. Also zum Beispiel, inwieweit ist der Holocaust vergleichbar mit zum Beispiel Gaza?
Die Zeiten werden nicht leichter für einen wie Klaus Bittermann. Aber jammern ist logisch keine Alternative. Er hält es so wie immer und freut sich über den besten Beruf der Welt.
Und das letzte Wort haben wieder die Sex Pistols. In einer Woche, am kommenden Freitag, wird Klaus Bittermann bei der Leipziger Buchmesse mit dem Kurt-Wolf-Preis ausgezeichnet. Und den Kurt-Wolf-Förderpreis wird dann der Verlag Starfruit Publications bekommen.
Neue Krimis.
Am Anfang von Gary Dishers Zuflucht ist eine Frau namens Grace auf einer Briefmarkenbörse in Brisbane unterwegs. Aber nicht etwa als Sammlerin, sondern als Berufsverbrecherin. Meisterdiebin, könnte man sogar sagen. Und sie ist dann dort unterwegs, entdeckt ihren alten Partner in Crime und der sieht sie auch. Und das bedeutet für Grace jetzt, dass sie verschwinden muss. Ihr Leben besteht nämlich schon seit Ewigkeiten aus einem einzigen Teufelskreis. Sie versucht immer wieder, ein ehrliches Leben zu führen. Dann holt die Vergangenheit sie ein oder alte Gewohnheiten ploppen auf und sie muss wieder ihren Namen ändern, wieder abhauen. Und dabei will sie doch eigentlich nur ein ganz normales Leben. Oder glaubt sie vielleicht nur, das zu wollen? Also ich will ja nichts sagen, aber wenn man vielleicht doch mal einen Tipp für irgendein krummes Ding braucht, dann ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, einen Discher-Roman zu lesen. Da sind nämlich unheimlich viele nützliche Kniffe drin und allein schon, wie er so super elegant diese Heist-Szenen beschreibt, das läuft ab wie in einem Klassiker von Hitchcock. Ganz klar, ganz übersichtlich. Aber sein Stil ist auch nicht einfach nur Show. Er beschreibt seine Figuren und die alltäglichen Orte auch mit so einem ganz integren Realismus. Mit Grace geht's dann nämlich so weiter. Sie landet in Südaustralien, in einem kleinen Ort nahe Adelaide. Und in einem Antiquitätenladen nimmt sie dort einen Job an, freundet sich mit ihrer neuen Chefin an. Das hier könnte also ihre Zuflucht werden, aber je länger sie dort verbringt, desto mehr wächst die Paranoia und auch die Erkenntnis, Grace ist gar nicht die Einzige, die was verbirgt. Am Ende von Zuflucht haben wir es im Grunde mit einem ganzen Ensemble von Figuren zu tun, die alle auf ihre Art und Weise Betrüger sind. Grace war irgendwann mal eine Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kam und die ganz unbedarft in dieses Leben so reingeschlittert ist. Wir lesen aber auch vom ganz klassischen Scammer, der ohne Skrupel an seiner persönlichen Bereicherung arbeitet und von Gelegenheitsdieben und vom organisierten Verbrechen. Also da sind alle moralischen Schattierungen des Gewerbes vertreten. Und Discher fragt auch durchaus, gibt's eigentlich sowas wie gute und schlechte Verbrechen? Die Antwort darauf, die muss er aber gar nicht weiter ausformulieren, die liegt alleine schon in der Sorgfalt angelegt, mit der die Beweggründe seiner Figuren so wahnsinnig gut nachvollziehbar macht. Und ich würde auch sagen, das ist das, was Gary Discher zu so einem überragenden Autor macht. Der hat einfach verstanden, dass jeder von uns manchmal einen kleinen Betrüger in sich hat. Aber nicht alle Betrüger sind automatisch auch Bösewichte.
Katrin Dörksen hat uns den Kriminalroman Zuflucht von Gary Discher vorgestellt. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg und ist im Unionsverlag erschienen. Das Buch Zuflucht steht auf Platz 4 der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Und mehr Empfehlungen zu neuen Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App. In 6 Tagen wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen für Übersetzung, für Belletristik und für Sachbücher. Die 5 Sachbuchnominierten haben sich vor wenigen Tagen im Literarischen Kolloquium in Berlin vorgestellt und dieser Abend wurde moderiert von meiner Kollegin Maike Albart und von Christian Rapansel aus unserem Lesart-Team. Und Christian ist jetzt hier bei uns. Sei willkommen.
Hallo. Also, guten Morgen.
Ihr habt den Abend auch mitgeschnitten. Du wirst die 5 Gespräche morgen nach 11 Uhr in deiner Lesart senden. Vor allem deswegen reden wir jetzt auch darüber. Was war das denn für ein Abend mit den Sachbuchnominierten?
Ja, das war ein Abend, der hat sich eigentlich im Grunde wie die ganze Nominiertenliste um Gegenwartsfragen gedreht und zwar mit Blick auf die Vergangenheit. Das finde ich ganz clever. Also wie verhält sich die Welt angesichts von Krieg und Krisen? Wann helfen wir Menschen, die verfolgt werden? Aber wann verschließen wir auch unsere Augen und die Grenzen?
Und damit hast du wahrscheinlich unter anderem das Buch von Marie-Janine Kalik im Blick, das Buch Balkan-Odyssee 1933 bis 1941, oder?
Ganz genau. Die ist Historikerin und sie hat anhand von Briefen, Tagebüchern und Archiven untersucht, wie Menschen vor Hitler geflohen sind nach Zagreb, nach Belgrad, nach Sarajevo. Und das ist ein Buch voller wirklich vielfältiger Schicksale. Aber eins, das zieht sich immer durch wie ein roter Faden, und zwar die wirklich beeindruckende Hilfsbereitschaft und Offenheit im damaligen Jugoslawien. Ich habe mal einen Ton von Marie-Janine mitgebracht, wie sie das von Marie-Janine Kalik mitgebracht, wie sie das erklärt.
Aus vielen, vielen Zeugenberichten habe ich erfahren, dass praktisch jeder unglaublich dankbar war darüber, dass völlig unbekannte Menschen mutig waren und zum Teil uneigennützig geholfen haben und dass eben auch die Politik an vielen Stellen, auch die Grenzer, das dann möglich gemacht haben, dass man noch in dieses Land fliehen konnte zu einer Zeit, als praktisch die ganze Welt, alle europäischen Länder, die USA, die Briten, das Mandatsgebiet Palästina, ihre Grenzen zugemacht haben und die Menschen vor verschlossenen Türen standen.
Also wirklich sehr beeindruckend, diese Hilfsbereitschaft. Aber klar, Hitler hat die Schlinge auch hier immer enger zugezogen. Die Menschen mussten immer weiter fliehen, deswegen auch der Buchtitel Die Balkan-Odyssee. Ja, und spätestens als dann Deutschland mit den Achsenmächten Jugoslawien überfällt, 1941, da endet diese Odyssee und da endet auch das Buch.
Und es gibt ja ein zweites Buch auf der Liste, das auch dieses Thema Flucht aus Nazi-Deutschland, Flucht vor Nazi-Deutschland behandelt, von Jan Jekal. Der hat über die Künstler und Intellektuellen geschrieben, die in die USA geflohen sind, nach Kalifornien.
Ganz genau. Also so Leute wie Thomas Mann oder auch Musiker, Theaterleute, Filmemacher, die vor Hitler nach Hollywood geflohen sind. Billy Wilder, Marlene Dietrich, Bertolt Brecht, noch so viele mehr. Jan Jekal ist Kulturjournalist mit einer wirklich großen Begeisterung für Hollywood, für das alte Hollywood, das merkt man, aber er erzählt eben nicht einfach nur diese Traumfabrikgeschichte im Exil, sondern ihm geht es vor allem dann um den Kipppunkt, als dann mit dem Kalten Krieg plötzlich diese Kommunistenpanik in den USA umgeht. Paranoia in Hollywood, so heißt deshalb auch sein Buch, und das ist ja wirklich bemerkenswert. Das sind Menschen, die sind vor der politischen Verfolgung geflohen, die sind von den USA gerettet worden, die fühlen sich als Amerikaner, die helfen da gegen die Nationalsozialisten und werden plötzlich selbst im Anschluss verdächtig und verfolgt. Ja, und wie sich das in den Werken auch wiedergeschlagen hat, das erklärt Jan Jekal so.
Ja, also das ist so eine meiner Thesen, würde ich sagen, dass man in den Filmen von Billy Wilder zu der Zeit, also auch in einem Film wie Sunset Boulevard, dass das eine Verarbeitung genau dieser Repression ist. Billy Wilder hat sich dann öffentlich sehr zurückgehalten, aber Leute wie William Wyler zum Beispiel, einer der anderen großen Regisseure der Zeit, der ist in die Vollen gegangen. Also der hat eine Gruppe mobilisiert aus anderen linken Hollywood-Figuren, das Committee for the First Amendment, um zu sagen, ihr Komitee für unamerikanische Umtriebe, ihr seid die eigentlich Unamerikanischen und wir glauben an Meinungsfreiheit, wir glauben an die Verfassung. Und der hat sich damit auch keine Freunde gemacht.
Tja, also Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, politische Verdächtigungen, dabei auch immer ans Heute zu denken, das ist ja wirklich unvermeidlich im Grunde. Und ja, im Grunde ging es den ganzen Abend immer so um Verantwortung.
Und das Thema sieht man auch schon bei einem dritten Buch, schon im Titel. Das hat die Publizistin Ines Geipel geschrieben. Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung heißt das.
Mhm, ja, die Verantwortung aus unserem historischen Erbe, das ist ja ein Thema, das Ines Geipel schon lange umtreibt. Buchenwald, das steht hier im Zentrum, weil sich da der Mythos des kommunistischen Widerstands innerhalb des Lagers rankt. Also wir kennen alle diesen Roman Nackt unter Wölfen von dem Buchenwald-Häftling Bruno Apitz. Der wollte eigentlich, so wird das bei ihr sehr deutlich nochmal, der wollte eigentlich über die Ambivalenz des Lagers schreiben, dass auch Opfer Täter sein konnten. Der Roman ist dann aber in der DDR massiv zensiert, umgeschrieben worden, zu so einer kommunistischen Heldengeschichte gesäubert worden. Und darüber schreibt Ines Geipel und über die Frage, warum dieser falsche Mythos bis heute so beliebt ist und warum das natürlich politische Konsequenzen im Jahr 2026 hat. Sehr beeindruckend. Ines Geipel, Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung.
Eine der Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bei den Sachbüchern. Die Gespräche über die Bücher können Sie morgen hören, am Samstag ab 11.05 Uhr in der Lesart mit Christian Rabhansel. Dann für heute vielen Dank.
Gerne.